herzlich willkommen beim Durchgezockt-Podcast. Heute mit der Folge Nummer 96 und unserem Thema Euden Chronicle Rising. Wir werden heute von Maurice in die fernöstliche Welt der japanischen Rollenspiele, zumindest was das Aussehen angeht, entführt. Und mit diesem Thema möchten wir euch heute willkommen heißen und natürlich auch willkommen Maurice. Hallo Maurice.
Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Ja, es ist ein Spiel, von dem man vielleicht gar nicht gehört hat. Es handelt sich hier um ein Indie-Spiel, aber wenn man ein bisschen in der Historie rumstochert, wird man schnell herausfinden, dass Industrieveteranen an dem Titel arbeiten. Es ist nämlich ein Kickstarter-finanziertes Spiel. Das Spiel, über das wir heute reden, Euden Chronicle Rising, ist so eine Art spielbarer Prolog für das Spiel, was eigentlich finanziert wurde, Euden Chronicle 100 Heroes. Wenn man den Titel hört, kann man sich vielleicht schon denken, in welcher Serie das der spirituelle Nachfolger sein soll. Es geht um die Suikoden-Serie, eine JRPG-Franchise aus dem Hause Konami, die ja bekanntermaßen leider Gottes nicht mehr ganz so viel mit Videospielen am Hut haben heutzutage. Und das Merkmal dieser Franchise war, dass du in jedem Teil der 4 oder 5 Hauptteile, glaube ich, über 100 Charaktere rekrutieren konntest. Nicht musstest, aber konntest. Und diese dann auch in deiner Party benutzen konntest oder die dann spezielle Fähigkeiten hatten, bei denen du dann zum Beispiel dir Vorteile erspielen konntest, wenn sie sich dir angeschlossen haben. Und das Euden Chronicle soll dann praktisch diese Serie im Geiste fortführen. Und das ist eines der ganz, ganz wenigen Kickstarter-Projekte, die ich tatsächlich dann auch gebackt habe, weil das einfach echt, echt klasse aussieht. Man muss sich vorstellen, wir haben hier 3D-Umgebungen, sehr detaillierte 3D-Umgebungen, die allerdings immer von der 2D-Perspektive gezeigt werden. Und in dieser 2D-Perspektive laufen Sprites herum. Also keine 3D-Figuren, sondern wirklich Oldschool-mäßige Sprites, die ein bisschen größer sind, als man es vielleicht gewohnt ist von den 32-Bit-Spielen der PlayStation-Ära, wo die Suikoden-Serie ihren Anfang gefunden hat. Aber man merkt ganz klar, wo hier die Vorlage, woher die stammt. Und weil das einfach so ein cooler Kontrast ist, weil ich Suikoden nie gespielt hatte und das immer mal ausprobieren wollte, so ein Spiel seiner Art. Ich meine, in welchem anderen Spiel hat man schon die Möglichkeit, 100 plus individuelle Figuren zu rekrutieren, sich da seine Favoriten rauszupicken und eine Party ganz nach den eigenen Belieben zu schaffen, wo dann auch jeder Spieler sagen kann, hey, meine Party war komplett anders als deine, weil ich einfach auf ganz andere Charaktere emotionalen oder visuellen Zugang gefunden habe. Und das klang einfach sau cool. Und am Ende dieser Kickstarter-Kampagne, plus dann noch, als die Kampagne zu Ende war, über deren eigenen Store, konnte man denn dieses Prologspiel Euden Chronicle Rising noch zusätzlich finanzieren. Das habe ich damals nicht gemacht. Das fand ich etwas ärgerlich, dass es nicht von Anfang an integriert war. Und ich habe dann gewartet auf den normalen Release vor 2 oder 3 Monaten und das dann direkt auf der PlayStation erworben. Wo dann auch glücklicherweise das direkt in die Zeit fiel, wo die PS5 ankam. Das heißt, das ist zum Glück Cross-Buy. Ich habe es auf der PS4 angefangen. Und der Speicherstand ist leider nicht übertragbar, aber ich war zum Glück noch nicht so weit im Spiel. Hab dann auf der PS5 nochmal angefangen, wo dann die Ladezeiten und die Auflösung ein bisschen schneller und höher sind. Und ja, so war das, glaube ich, mit einer der ganz ersten Titel, die ich auf der PlayStation 5 gezockt hatte.
Ja, da habe ich jetzt direkt ein paar Fragen zu. Erstmal natürlich schön, dass man es dann auf beiden Geräten spielen kann. Das ist ein cooles Feature. Schade, dass es mit dem Spielstand nicht klappt. Klingt schon fast ein bisschen unverständlich, warum dem so ist, aber wird sicherlich seine Gründe haben. 100 Charaktere ist natürlich eine ganze Menge. Das ist, das wirft bei mir direkt die Frage auf. In vielen anderen Rollenspielen ist es ja so, dass die Geschichte des Spiels sehr eng mit den Charakteren verbunden ist, wie bei einem Mass Effect oder ähnlichem. Das kann ich mir jetzt bei 100 Charakteren fast nicht vorstellen. Es sei denn, man hat hier den Kniff gewählt, dass man, egal wie man spielt, dass die gleichen Texte annähernd den Figuren in den Mund gelegt werden. Und wie unterscheiden sich die Figuren? Sind das so kleine Nuancen, dass die eine Figur vielleicht etwas besser im Schleichen ist und die andere besser im Nahkampf oder im Kampf mit zweihändigen Waffen und die andere besser im Fernkampf und eine andere Figur kann auch noch Magie dazu und dann mal mehr und mal weniger. Wie sind so die Unterschiede zwischen den einzelnen Figuren? Wie findet man heraus, was einem besser liegt oder mehr Spaß macht? Und haben alle Figuren einzelne Dialogoptionen? Oder ist es so, dass eben die Dialoge dann einfach dann doch, egal wie man spielt, drüber gebügelt werden?
Ja, das kann ich dir leider erst nächstes Jahr sagen. Weil okay. Das Rising, das hat nur drei Hauptfiguren.
okay.
Ja, dann das 100 Heroes.
War es ein Missverständnis.
Das 100 Heroes, was nächstes Jahr kommen soll, noch ist es nicht verschoben worden. Aber bei Kickstarter-finanzierten Spielen ist es ja jetzt nicht unüblich, dass das dann doch noch mal um ein halbes bis ganzes Jahr, wenn nicht sogar länger, verschoben wird. So wie ich das verstanden habe aus der Suikoden-Serie, gibt es durchaus Figuren, die du rekrutieren musst, die halt den Storyverlauf vorantreiben, während dann der restliche Teil mehr optionale Figuren sind, die du rekrutieren kannst, aber nicht zwingen musst, wo du auch Leute durchaus verpassen kannst. Ich denke, das werden sie ähnlich übernehmen. Für das Rising, worum es heute geht, da hast du, wie gesagt, maximal eine Party von drei und die sind auch alle drei vorgegeben. Also in dem Fall storytechnisch auch alle super integriert. Es hat alles seine Begründung, weshalb deine Figuren sich dir anschließen. Und wie gesagt, das soll so eine Art Prolog sein. Also diese Stadt, um die sich alles dreht. Ich weiß nicht mal mehr, ob die einen Namen hat. Ich habe gestern auf den Kartenbildschirm geguckt, da wurde es mir nichts angezeigt. Ich habe keine Ahnung, wie die Stadt heißt. Es ist schon zu lange her. Auf jeden Fall ist die in Ruinen. Und wir sind CJ, eine junge Schatzjägerin, die aus ihrem Clan sozusagen diesen verlassen hat, weil sie, um als Erwachsene zu gelten, eine Runenlinse finden muss. Runenlinsen sind magiebesessene Objekte in dieser Welt und je größer, desto besser in dem Fall. Und weil ihr Vater schon eine sehr, sehr große gefunden hatte, muss sie natürlich ihn noch toppen irgendwie. Und sie hat gehört, dass in dem Gebirge vor dieser Stadt halt Runenlinsen gefunden wurden. Die Stadt liegt, wie gesagt, in Ruinen. Das ist nicht so schön. Und die Tochter des Bürgermeisters, Isha, die Figur nahm einen super Namen, genau wie das Spiel, vor allem als Deutscher, die sagt erstmal, hey, weil wir diese Stadt wieder aufbauen wollen, bekommen wir 30% Steuer von jedem Schatz, den ihr in die Stadt bringt und dort verkaufen wollt und so weiter und so fort. Die wirkt erstmal sehr habgierig, aber später, wenn sie sich dem Spieler noch anschließt, werden auch ihre Motive nochmal etwas weiter beleuchtet. Und
sie noch habgieriger.
Nee, zum Glück nicht. Zum Glück okay. Nicht. Und zwischenzeitlich hat sich noch Garu ein Söldner-Känguru uns angeschlossen. Und damit ist dann unsere Party von drei vollständig. CJ ist mehr so die flinke Nahkämpferin, die schnelle Kombos ausführen kann. Es ist auch im Gegensatz zu dem 100 Heroes, was wahrscheinlich rundenbasiert wird. Da habe ich jetzt noch nicht genaueres drüber rausfinden können. Ich krieg zwar die Kickstarter-Updates, aber weil ich es halt möglichst blind spielen möchte, habe ich nur den ersten Trailer gesehen gehabt. Und da sieht es zumindest rundenbasiert aus. Ist das hier ein Action-Kampfsystem? Die CJ kann dann auch ein Ausweichmanöver ausführen. Der Garu, das Känguru, kann ein bisschen stereotyp deutlich höher hüpfen. Und führt die langsamen, aber dafür sehr starken Schläge aus. Und Isha ist mehr die Glaskanone. Sie kann Magie einsetzen, aus der Ferne angreifen mit Projektilen. aber nimmt dafür halt den größten Schaden. Und das Coole ist an diesem Kampfsystem, dass du immer nur eine Figur steuerst, aber jede Figur auf eine der drei Tasten belegt ist. In dem Fall des PlayStation-Controllers ist die Quadrat-Taste, dann CJ, die Dreieck-Taste Garu und die Kreistaste ist Isha. Und das Coole ist, wenn man zum Beispiel Spiele wie God of War spielt, da hat man ein ähnliches Tastenlayout, wo Quadrat die schnelle Attacke ist, die schwächere, Dreieck die stärkere Attacke und Kreis dann in dem Fall bei God of War der Griff wäre, hier dann aber die Projektilwaffe ist. Und wenn man also schon Character-Action-Games oder ähnliche eher actionbasierte Kampfspiele, Adventure-Spiele und so weiter und so fort gespielt hat, ist man hier sofort drinne. Und dadurch, dass die Figuren ja nach und nach erst eingeführt werden, hat man auch immer genug Zeit, sich mit diesen anzufreunden und in die Finessen der jeweiligen Figur zu kommen. Das Coole ist in dem Kampfsystem auch, dass du mit Level-Ups und so weiter und so fort dann auch Kombos ausführen kannst, im Sinne von, jede Figur hat eine Standard-Kombo, die irgendwann natürlich aufhört. Muss ja auch dem Gegner Zeit geben, angreifen zu können. Aber wenn du im richtigen Moment, wo deine Figur angreifst, den Angriffsknopf einer anderen Figur wählst, kannst du zwischen diesen sofort hin und her switchen und die Combo weiterführen, was im späteren Verlauf bis zu 5 Mal, glaube ich, geht. Und gerade die Endgame-Bosse auf dem normalen Schwierigkeitsgrad sind damit binnen kürzester Zeit gelegt. Es ist ein auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad sehr einfaches Spiel, was, glaube ich, wirklich dem Zwecke dient, dass die Leute halt nicht von dem 100 Heroes dann abgeschreckt werden sollen, wenn sie nicht mal diesen Prolog durchspielen könnten.
Okay, ist also das Köderspiel, um die Spieler hineinzusaugen. Aber gut, bei Kickstarter ist es ja sowieso schon finanziert im Vorfeld, sollte also kein Thema sein. Was mir beim Anschauen auch auf jeden Fall aufgefallen ist, ist die sehr, sehr schöne Grafik des Spiels. Du hast es eben schon beschrieben als 2D-Side-Scroller. Vom Prinzip her sieht es ja schon fast aus wie so ein Super Mario, ein modernes, was man eben auch dann von links nach rechts spielt. Und in Verbindung mit den handgezeichneten Charakteren, die dort dann von links nach rechts laufen, macht es auf mich auf jeden Fall einen sehr, sehr liebevollen Eindruck. Und die Kämpfe, die man dann sieht, es wird, glaube ich, sehr viel gekämpft, zumindest in dem Video, was ich gesehen habe, ist es so, dass dort dann dementsprechend auch die Animationen in den Kämpfen sehr farbenfroh sind. Also es ist ein Spiel, was für den versierten Serienzuschauer von fernöstlichen Serien auf jeden Fall voll auf Linie liegt.
Ja, es ist ein sehr flottes Spiel. Also das Spiel hat ein Problem. Es ist vom Quest-Design her eintönig, ist fast schon untertrieben. Es gibt nämlich nur eine Art von Quest in dem Spiel. Und das ist die gute alte Fetch-Quest. Also leider Gottes ein Trend, den ich in mehreren Indie-Spielen aktuell feststelle. Unser ursprüngliches Konzept für diese Folge war, dass ich mehrere dieser Spiele vorstelle. Aber eins reicht, wenn ich ehrlich bin. Ich spiele zum Beispiel aktuell Summer in Mara. Das ist auch ein sehr liebevolles Spiel, aber das hat genau dasselbe Problem. Mich stört das jetzt in dem Fall von Eidolon Chronicle Rising nicht, weil die Figuren einfach super charmant sind und es auch viele Boni gibt, die du dir erspielst, wenn du diese Fetch-Quests löst. Da komme ich gleich noch mehr drauf. Aber wer schon da dann nach einer Stunde sagt, boah, also ich habe ehrlich gesagt keine Lust, andauernd zu dem Auftraggeber zu gehen, der sagt mir dann, hey, ich brauche aus dem Wald, dem ersten Dungeon, so und so viele Kräuter, und dann gehst du da hin, sammelst die und gehst wieder zurück und dann ploppt die nächste Quest auf, die was Ähnliches verlangt. Kann ich absolut verstehen, wenn man da keinen Bock drauf hat. Ich habe ungefähr 19 Stunden plus minus gebraucht, um es einmal durchzuspielen auf 100% inklusive der Platin-Trophäe. Und diese Zeit besteht, wie gesagt, aus drei Komponenten: den Dialogen, also der Story, dem Kampfsystem und Quest-technisch den Fetch-Quests. Und Ich fand das für die 20 Stunden okay. Man muss es nicht auf 100% spielen, um das Ende der Story sehen zu können. Das geht auch deutlich flinker, vor allem, weil es halt, wie gesagt, ziemlich einfach ist. Aber wer die sehr einfache Platin-Trophäe mit nach Hause nehmen möchte, der muss darauf eingestellt sein, dass es hier leider spielerisch sehr wenig Varianz gibt. Was ich sehr schade finde, weil das gibt natürlich jetzt nicht so den besten Ausblick auf das Hauptspiel, wo hoffentlich die Varianz dann deutlich größer ausfällt als geh dahin, sammel das oder besiege das und dann komm wieder zurück. Ich hoffe, dass das wirklich nur dem geschuldet ist, dass das halt ein Projekt ist, um halt die Zeit zum Hauptspiel zu überbrücken und das halt umsetzungstechnisch natürlich dann so mit am einfachsten ist, was man im Videospiel machen kann. Mich hat's wie gesagt nicht gestört, weil zum Glück die Dialoge, die auch interessanterweise für ein Indie-Spiel alle komplett auf Deutsch sind, sehr, sehr charmant geschrieben sind. Jede Figur hat auch seine eigene Eigenart. CJ ist mehr aufbrausend. Die typische Heldin so einer Geschichte, die lässt sich auch immer gerne von Isha dann aufziehen, die, wie gesagt, erstmal sehr, sehr gerissen mit einem Blick immer auf ihr Finanzbuch gerichtet, dann sie aufzieht mit. Und Garu ist am Anfang eher sturig, lässt seine Gefühle gar nicht durchblicken und nach und nach kommt dann durch, weshalb er so ist, wie er ist. Und auch wenn dann die zig Nebenfiguren in dieser Stadt selbst nicht ganz so gut beleuchtet sind wie die drei Hauptfiguren, hat jeder seinen eigenen Sprite, seinen eigenen Charme und auch die eigene Persönlichkeit, wo man sich dann freut, diese Figuren im Hauptspiel wiederzusehen. Dann das Coole ist, diese ursprünglich in Ruinen liegende Stadt hat dieses Quest-System eingeführt, wo du nach jeder erfolgreichen Quest einen Stempel bekommst. Es gibt 4 Stempelkarten und du musst mindestens 3 davon vervollständigen, um die Stadt wieder komplett zu ihrem alten Glanze führen zu können. Und nach jeder abgeschlossenen Stempelkarte ändert sich das Bild der Stadt. Am Anfang, wie gesagt, Ruinen links und rechts, gewisse Straßen sind hier noch gar nicht eröffnet. Und dann machst du die erste Stempelkarte voll und auf einmal gibt es eine Einkaufsstraße, wo dann ein paar Ruinen stehen. Dann kriegst du da Quests, hey, ich würde hier gerne Schmiede aufbauen. Dann machst du seine Quest und dann steht da eine Schmiede, wo du dann, wie gesagt, dir Ausrüstung, Waffen schmieden lassen kannst und auch kaufen kannst. Und im späteren Verlauf werden es halt immer mehr Gebäude, die dann auch auf mehreren Stufen sich ausbauen lassen und dann auch immer wieder anders aussehen. Hinzu kommt, dass die Musik sich mit jeder Phase ändert. Am Anfang wirkt sie sehr, sehr ruhig, sehr unbelebt und am Ende hast du so richtig das Gefühl, in so einer Kleinstadt zu sein, wo das Leben tobt. NPCs, mit denen du nicht agieren kannst, laufen auch immer links und rechts die Straße entlang, dass du richtig das Gefühl hast, hey, wenn das gerade kein Questgeber ist, dann läuft er einfach hier auf den Straßen entlang und du hast so richtig das Gefühl, wow, ich habe das hier alles mit aufgebaut.
Das macht natürlich immer Spaß in solchen Spielen, wenn man sieht, die Umgebung verändert sich aufgrund des eigenen Tuns. Hat man ja zuletzt auch bei zum Beispiel Valhalla gehabt, was man, wo man dementsprechend ja auch sein eigenes Dorf aufbauen konnte. Aber in so einem Spiel macht es natürlich dann dementsprechend auch Spaß. Was mich gerade so ein bisschen umtreibt, ist die Frage, was überhaupt die Entwickler dazu veranlasst hat, wenn man ein Spiel machen will und kickstartet, dann noch so ein anderes Spiel davor zu schieben. Das erscheint mir zumindest ungewöhnlich, dass man so seine eigene Arbeitskraft teilt und dementsprechend so ein anderes Projekt noch einfach so aus dem Boden aus dem Boden schiebt. Haben die das irgendwie begründet oder warum packt man das nicht quasi ins Hauptspiel mit rein und macht das oder sieht es dann als Prequel innerhalb des Spiels?
Ja, was ich nicht weiß, das hätte ich vorher mal nachschauen sollen, ist, ob das Spiel von denselben Entwicklern stammt oder ob sie das abgegeben haben. Das kann ich jetzt leider spontan nicht sagen.
Ah, okay.
Aber der Grund, weshalb sie das gemacht haben, ist zweierlei. Zum einen, um nochmal auf die Suikoden-Serie zurückzukommen, auf der das ganze Jahr dann, von der das Ganze inspiriert ist, die ist auch dafür bekannt, dass sie immer wieder mal Spin-offs hatte, die dann auch die Gameplay-Varianz ein bisschen aufgelockert haben, wo du so Zwischenabenteuer erlebt hast. Und ich glaube, damit wollten sie zum einen diesen Geist wieder auffassen und zum anderen, was dann damit hineinspielt, ist, dass sie wirklich, um diese Zeit zu überbrücken, so eine Art Schmankerl haben wollten. Keine Demo, sondern wirklich schon mehr ein Prolog-Kapitel, weil diese ausgebaute Stadt und ich denke mal auch ein Großteil der Figuren, inklusive CJ, Garu und Isha, wirst du im Hauptspiel 100 Heroes dann nicht nur antreffen können, möglicherweise sogar rekrutieren können. Und das ist natürlich cool zu sagen, ne, wenn du einen Speicherstand zum Beispiel hast, dass dann entweder die Progression der Stadt mit übernommen wird, was ich bezweifle. Ich denke schon, dass du die Stadt in 100 Heroes, das ja dann danach spielt, so oder so in der finalen Stufe, wenn nicht sogar ein bisschen weiter ausgebaut ist. Aber dass du dann halt sagen kannst, ne, hier, du hast diese Figuren gehabt, damit das Spiel nicht komplett unbalanciert wird. Aber als kleiner Bonus kriegst du dann deine drei Figuren rekrutiert, vielleicht mit einer coolen Bonuswaffe oder so. Das wäre natürlich schön zu sehen. Aber es dient wirklich, glaube ich, nur dem, dass sie sagen können, hier, das Spiel soll 2023 rauskommen. Sowas ist beim Kickstarter-Spiel immer riskant, so ein festes Datum zu nennen.
Hat jemand gerade Star Citizen gesagt?
Zumindest gedacht, ja. Das zeigt natürlich, die sind in der Lage, ein vollständiges Spiel in der visuellen Qualität abzuliefern, nach Zeitplan. Das ist auch nicht verschoben worden. Also, das ist dann rausgekommen, wann es rauskommen sollte, das Rising. Den Spielern einen Geschmack für diese Welt zu geben, ne, dass vielleicht noch ein paar weitere Leute Interesse daran entwickeln, weil du es ja, wie gesagt, nicht nur über die Kickstarter-Kampagne kaufen konntest, sondern mittlerweile auch ganz regulär im E-Shop, auf Steam, im PlayStation Network. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es auch auf der Xbox verfügbar ist. Und ja, das soll wirklich, glaube ich, nur die Zeit überbrücken und natürlich auch weitere potenzielle Käufer anlocken. Und das macht es hauptsächlich durch seine visuelle Präsentation, durch die sehr, sehr charmanten Figuren. Und der Tatsache halt, dass du hier schon einen Teil dieser Welt von Eiyuden Chronicle mit aufbauen kannst, durch dein Handeln, um dann später im Hauptspiel die Stadt nochmal zu besuchen und dann vielleicht sagen zu können, hey, da habe ich mitgeholfen, dass die Stadt zu diesem Ruhm, zu diesem Glanze wieder gekommen ist. Und das ist natürlich für einen Spieler, der denn beide Spiele gespielt hat, auch immer noch mal ein sehr mächtiger Moment, als für jemanden, der dann nur das 100 Heroes sich kauft und vielleicht gar nicht so richtig weiß, was es da mit dieser Stadt auf sich hat.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, also es ist auf fast allen Plattformen erschienen, sowohl auf der Switch, auf der PlayStation, Xbox.
Auch auf der Xbox, okay.
Auch auf dem PC. Also das gibt's auf allem, was nicht nied- und nagelfest ist, was angesichts jetzt der Grafik, die sehr schön ist, aber trotzdem nicht überraschend scheint, weil es, glaube ich, dann auch selbst auf der Switch gut darstellbar ist.
Ja, was ich von der Switch-Version gehört hatte, ist, dass es da leider wohl Slowdowns geben sollte. Es kann sein, dass die mittlerweile nachgepatcht wurden, ausgebessert wurden, weil das Spiel hat auch schon 2-3 Patches bekommen. Ich hab's für das 100 Heroes habe ich für die PlayStation 5 in weiser Voraussicht vorbestellt gehabt damals. Und deswegen habe ich es halt entsprechend auf der PlayStation gekauft, weil es A, Crossbuy war und weil der Kauf einer PS5 auch praktisch vor der Tür stand zu dem Zeitpunkt. Von daher habe ich natürlich dann dort mir die Platin-Trophäe geholt. Aber ich denke, man macht mit keiner Plattform was falsch, weil wie du schon gesagt hast, ne, die visuelle Pracht, dadurch, dass du ja eh nur von links nach rechts laufen kannst, dass das auch sehr, sehr actionbasiert ist, dass die Areale auch auf der Standard PS4 zum Beispiel sehr schnell laden, denke ich mal, ist das auf der Switch nicht großartig anders. Es macht, denke ich, auf jedem Gerät Spaß, weil das halt vom Spielprinzip sehr einfach ist. Die Finesse da tatsächlich mehr darin liegt, das richtige Timing zu finden für die Charaktere, für die Kombos, richtig im Moment auszuweichen. Und es auch sehr coole Plattforming-Elemente hat. Die Exploration geht natürlich dadurch, dass es 2D ist, nur von links nach rechts. Und in den späteren Dungeons musst du dann halt auch teilweise gucken, weil CJ kann einen Doppelsprung vollführen, Garou kann, wie gesagt, höher hüpfen und Isha kann für eine kurze Zeit schweben, dass du dann innerhalb dieser Sprungpassagen auch zwischen den Figuren hin und her wechselst, um halt möglichst hoch oder möglichst weite Distanzen überbrücken zu können mit den richtigen Figuren und dem richtigen Timing. Und das führt schon zu ziemlich coolen Jump'n'Run-Passagen. Und wie gesagt, das Spiel, obwohl es halt diese sehr simple Queststruktur hat, macht's dir super einfach, schnell durch das Spiel zu kommen. Auf der Hauptkarte gibt es ein Schnellreisesystem, das du überall nutzen kannst und zu jedem Schauplatz dich teleportieren kannst. Innerhalb der Dungeons gibt es so zwischen 3 und 5 Checkpoints, zwischen denen du dich hin und her teleportieren kannst. Wenn du eine Hauptquest oder eine Sidequest auswählst, wird dir immer direkt angezeigt, wo du hin musst. Also du wirst da nicht davor gestellt und musst selbst rätseln, wo ist jetzt was, wo finde ich was. Du kannst dich da möglichst nahe hin teleportieren, um da deutlich schneller durchzukommen. Wenn du zum Beispiel herausgefordert wirst, einen bestimmten Fisch zu angeln oder ein bestimmtes Tier zu jagen, ist die Lootrate immer auf 100% gesetzt. Also bei vielen, vielen Spielen ist das ja oft so, dass du dann noch den Zufallsfaktor hast, ne? Und das ist nur in dem Fall so, wenn du normal looten gehst, weil du brauchst natürlich auch Loot, um deine Ausrüstung zu verbessern, um die Gebäude zu bauen und upzugraden und so weiter und so fort in der Stadt. Quest-Objekte sind immer 100%ig da, wenn du die Quest aktiviert hast. Das macht diesen Fortschritt so einfach und angenehm, dass du schnell durchkommst durch die Quests und dann schneller dir die Stempel verdienen kannst. Das macht die Progressionen im Spiel so wahnsinnig schnell. Es beschleunigt das ganze Spiel auf so ein Tempo, auch weil die Figuren sich sehr schnell bewegen können. CJ hat so ein Ausweichmanöver, mit dem sie auch nach vorne dashen kann. Und die Bewegung und die Progression im Spiel ist einfach blitzschnell, weshalb die 20 Stunden sich gar nicht anfühlen wie so lange. Und wie gesagt, weshalb ich auch gar nicht gemerkt habe, dass das Spiel, beziehungsweise weshalb es mich auch gar nicht gestört hat, dass das Spiel im Endeffekt immer den gleichen Zaubertrick vollführt, weil die Belohnung, die Progression immer eine Konstante bleibt. Also du kommst nie an einen Punkt, wo dir das Spiel sagt, hey, jetzt grinde mal eine Stunde. Sondern du hast andauernd Level-Ups, du kannst sogar Items bzw. Ausrüstung kriegen, die deinen Erfahrungspunkte-Fortschritt verbessern, solange du nicht schlafen gehst. Schlafen halte ich natürlich kostenlos, aber du kannst dich auch heilen, indem du im Restaurant isst. Und wenn du im Restaurant isst, kriegst du auch für jede Mahlzeit spezifische Boosts. Natürlich, je teurer die Mahlzeit, desto besser der Boost. Dann kannst du zum Beispiel eine höhere Verteidigung kriegen. Dann gibt's noch ein Badehaus. Und wenn du da baden gehst, kannst du dir auch noch mal zusätzliche Boni verdienen. Das Spiel gibt dir alle möglichen Tools an die Hand, um dir die Progression und den Fortschritt nie zu blockieren. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt an dem Spiel, weshalb mir das so gut gefallen hat. Trotz der Linearität, die es eigentlich vorgibt, weil du nie das Gefühl hast, zu stagnieren. Du hast immer das Gefühl, wenn ich jetzt noch eine Quest mache, habe ich die nächste Stempelkarte voll und dann wird die Stadt geupgradet und wer weiß, was ich dann für coolen Scheiß freischalte. Wenn ich jetzt diese eine Quest noch mache, dann wird der Schmied ausgebaut und dann kann ich endlich meine Ausrüstung wieder verbessern und vielleicht einen weiteren Slot für Ausrüstung freischalten. Wenn ich jetzt die Quest mache, muss ich in eine Umgebung rein, wo es vielleicht guten Loot gibt, den ich dann wieder verkaufen kann, weil Geld ist erst im Endgame so ein richtiges Non-Problem. Aber bis zur finalen Quest hatte ich immer Probleme, mir die Sachen finanzieren zu können, obwohl ich die ganzen Loot-Items schon parat hatte. Du bist wirklich nie an einem Punkt, wo es nichts zu tun gibt und alles, was du zu tun hast, bis zum Endgame, fühlt sich an, dass du Fortschritt machst. Du hast nie das Gefühl, irgendwas Sinnloses zu machen, obwohl du immer das Gleiche machst. Und das ist der geniale Twist an dem Spiel, glaube ich.
Klingt also so, als ob man hier einen guten Gaming-Loop hat, der einfach Spaß macht, der einen vorantreibt. Und ich meine, 19 Stunden, hat's gesagt, hast du circa daran gespielt. Ist ja auch für ein Rollenspiel, würde ich schon sagen, so eine ja, schon gute Zeit, aber auch eher so eine mittlere Zeit. Viele Spiele dauern ja dementsprechend auch schon teilweise deutlich länger. Da wird der Charakter eines Spiels, was einem anderen vorgelagert ist, glaube ich, auch nochmal ganz klar. Aber was kostet das Spiel? In welchem Verhältnis steht das Ganze?
15 bis 20 Euro, eins von beiden ist es. Du zahlst nicht viel dafür.
Sehr guter Preis, ja.
Und sagen wir jetzt mal, es sind 20 Euro. Ich gucke gleich nochmal nach. Aber sagen wir mal, es sind 20 Euro. Dann zahlst du pro Spielstunde für einen 100% Lauf einen Euro und das ist das ist nicht schlimm. Da kann man deutlich schlechter das Geld investieren. Und vor allem, wie gesagt, durch diesen Gameplay-Loop, der dich immer vorantreibt, hast du auch immer das Gefühl, dass du die Zeit nicht verschwendest. Du könntest durch jeden Dungeon laufen, aber du kannst dich auch, wie gesagt, super schnell von Ort zu Ort teleportieren, zu den Questgebern, zu den Questzielen und so weiter und so fort. Klar, das erste Mal, wenn du in einen Dungeon kommst, musst du den erstmal erforschen. Aber du musst den nicht jedes Mal erforschen, wenn du da reingehst, weil du halt, wie gesagt, überall diese Checkpoints hast, zwischen denen du dich hin und her teleportieren kannst. Du hast die Questmarker, die dir den Raum zumindest anzeigen, zu dem du musst. Und das macht das alles so angenehm, da durchzukommen, dass es, ja, also ich finde hier das Preis-Leistungs-Verhältnis, also es kostet 15 Euro übrigens, wahnsinnig positiv. Und das ist echt so das perfekte, die perfekte Vorspeise für das 100 Heroes, weil ich habe es ja damals gebackt, weil es einfach cool aussah und weil ich Interesse an Suikoden generell habe. Ich habe es damals nie gespielt, ich habe es auch heute noch nicht gespielt. Und jetzt habe ich dank dem Rising richtig, richtig Bock drauf, weil ich erste Einblicke in diese Welt kriegen konnte, weil ich schon mit 3 Figuren spielen konnte, die man möglicherweise sogar rekrutieren kann dann im Hauptspiel, weil ich geholfen habe, einen Teil dieser Welt mit aufzubauen. Das ist, wie gesagt, also es lässt sich nicht oft genug sagen, wie kraftvoll so eine Komponente ist, wenn du das Gefühl hast, einen Teil der Welt selbst beeinflussen zu können, obwohl es natürlich alles vorgegeben ist, ne? Du kannst nicht entscheiden, welches Haus kommt wohin oder so. Aber dadurch, dass du halt das gar nicht machen musst, theoretisch, ne, dass dir das Spiel sagt, ey, du kannst auch nur der Hauptstory folgen, aber dann sieht die Stadt am Ende halt aus wie eine Katastrophe, nach wie vor. Dadurch, dass du halt selbst in der Hand hast, wie viel du machst und wie viel du diese kleine Welt beeinflusst, das ist schon ein sehr kraftvolles Spielprinzip und das hält dich für die 20 Stunden, die es dauert, wenn du sogar nur der Story folgst und immer nur ein paar Quests machst, deutlich weniger. Ich glaube, das ist echt so das die perfekte Vorspeise für das Hauptspiel. Und ja, jeder, der Interesse an Suikoden, an dem 100 Heroes hat, der das vielleicht gebackt hat, aber genau wie ich das Rising nicht mitgebackt hat, zusätzlich, der sollte sich dem Ganzen mal annähern, dem eine Chance geben und sich einfach mal auf die Welt und die sehr, sehr liebevoll geschriebenen Charaktere einlassen, weil das Spiel hat eine Menge Herz und gibt einen guten, guten Vorgeschmack auf das, was dann das Hauptspiel hoffentlich noch größer, noch gewaltiger machen wird. Und ja, ich bin da sehr, sehr heiß drauf, was das 100 Heroes dann nächstes Jahr hoffentlich uns bieten wird.
Ja, aber das ist wirklich eine schöne Idee, dass man da dementsprechend schon mal vorher reinspielen kann. Gibt mir sowas für Star Citizen, ich wäre sofort dabei. Aber ja, in dem Fall scheint es deutlich greifbarer zu sein. Und dass hier schon abgeliefert worden ist, ist ja dann auch dementsprechend ein gutes Zeichen für das Hauptspiel.
Ja, und wie gesagt, das ist nicht deine typische Demo, ne, wo du einfach nur einen Teil des Hauptspiels spielst, sondern das ist wirklich eine Art Prolog, den du nicht sehen musst. Der verändert nicht die Welt oder irgendwas, sondern der beeinflusst nur dieses kleine Örtchen dort. Und wenn du das Spiel gespielt hast, denk ich, wie gesagt, wirst du keine großartigen Boni im Hauptspiel sehen können. Aber du wirst natürlich mit mehr Hintergrundwissen dann in diesen Ort das erste Mal einmarschieren, im 100 Heroes Hauptteil und dann einen ganz anderen Eindruck haben als jemand, der dann nur mit dem 100 Heroes hantiert. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr tolle Komponente, die denen da eingefallen ist. Anstatt zu sagen, hey, hier sind die ersten 2 Stunden und dann musst du sie später nochmal spielen oder du kannst den Speicherstand importieren, wann auch immer dann das Spiel rauskommt, finde ich das eine deutlich, deutlich bessere Lösung. Halt wirklich dir einfach ein individuelles Spiel zu geben, was dir Vorteile storytechnisch bringt, aber halt nicht, dass das komplette Hauptspiel irgendwie den Eindruck davon verändern kann. Also es ist kein Muss, das gespielt zu haben, aber es ist definitiv so MCU-mäßig, ne, je mehr du gesehen hast, desto besser der Gesamteindruck, wenn du dann Infinity War und Endgame guckst.
Das ist ein gutes Beispiel, weil wenn ich das Spiel machen würde, ich glaube, ich würde als erstes, viele Rollenspiele starten ja mit so einem Bang, würde ich als erstes die Stadt kaputt machen.
Hoffentlich nicht.
Des zweiten Teils. Ja, doch. Dann ist die emotionale Verbindung da. Und das wird sich sicherlich anders präsentieren, wenn man nur betroffene NPCs sieht, als wenn man da selber dann ebenfalls betroffen ist. Aber ja, wenn es so ist, hier hast du es als erstes gehört.
Ja. Und das soll es auch schon gewesen sein. Es ist ein Indie-Spiel, ein Prolog zu einem Vollpreistitel, der für nächstes Jahr angepeilt wurde, der über Kickstarter finanziert wurde. Ich krieg auch, das ist auch schön, also regelmäßig Updates. Das ist wirklich, wir sind mittlerweile in einer Phase, wo sich Kickstarter-Kampagnen, glaube ich, gar nicht mehr erlauben dürfen. Nach den ganzen Peter Molyneux, nach den Tim Schafers, eine Kickstarter-Kampagne zu starten und dann einfach alles zu verschieben, nicht zu liefern und dann irgendwann auch noch damit aufzuhören, den Leuten, die das Spiel gebackt haben, vernünftig die Updates zu liefern. Ich kriege jeden Monat ein Update mit neuen Charakterillustrationen, weil die ja immer noch dabei sind, die 100 Helden zu designen. Du kannst mitvoten, du hast für den Rang, ich habe die physikalische Version geordert. Ich könnte mir einen Discord-Titel erwerben und dann im Entwickler-Discord mitmischen, aber das will ich alles gar nicht, weil wie gesagt, ich will da möglichst blind rangehen, ich will einfach nur, ich hab's nur gebackt, damit ich die physikalische Version kriege und jetzt mit dem Rising bin ich noch heißer drauf als vor 2-3 Jahren, als die Kampagne gestartet hat, einfach weil sie so eine tolle, solide Demo in die Einführung dieser Welt rausgebracht haben. Und das war von mir aus gesehen ein wahnsinnig guter Schachzug von den Entwicklern, das zu machen. Weil, wie gesagt, jetzt bin ich noch schärfer drauf, das dann in meine Finger zu bekommen nächstes Jahr und dann direkt anzuzocken, sobald die gebackte Version hier bei mir eintrudelt.
Ja, das ist immer ein schönes Gefühl, wenn so ein Kickstarting-Projekt dann irgendwann auch ausgeliefert wird. Ist ja auch relativ ruhig darum geworden, würde ich sagen, so insgesamt die Zeiten, wo jeder der Allstars so sein eigenes Projekt hat, was irgendwann kommen soll und alte Spielprinzipien aufgreift. Das liegt jetzt ja schon ein wenig hinter uns, beziehungsweise auf manche Projekte wartet man ja immer noch. Insofern ist es da vielleicht der richtige Weg. Ich weiß noch, wie sehr ich mich auf Shroud of the Avatar gefreut habe, bis zur Auslieferung. Das ja ist ein tolles Gefühl, wenn es dann irgendwann wirklich kommt und man dann auch das physische Produkt in Händen hält.
Ja.
Ja. Aber ja, hat wie gesagt schon lange jetzt nicht mehr gegeben. Ist die Frage, ob es überhaupt noch mal kommt von den großen Allstars oder ob das Kickstarter-Pferd quasi zu Tode geritten worden ist. Zumindest für die alten Großentwickler, für kleinere Projekte ist es ja immer noch ein gerne gesehenes Prinzip. Ich habe diese Woche auch noch Post bekommen und ein Kickstarting-Projekt ausgeliefert bekommen im Rollenspielbereich. Also insofern, das wird immer noch für kleinere Projekte gerne genommen. Aber ja, grundsätzlich ist es, glaube ich, jetzt nicht mehr ganz so, dass da jede Woche irgendwas Neues präsentiert wird, wie es noch vor 4-5 Jahren der Fall war.
Ja, ja. Aber ich denke, das ist auch das Problem, weil diese alten Hasen oft halt einfach nicht das abgeliefert haben, ne, was man versprochen bekommen hat. Das Mighty No. 9, was sich kurz vor Release auch noch über die Fans lustig gemacht hat, absolut grottenschlecht, dass das, auch wie hieß denn das Adventure von Tim Schafer, dass sie dann später auch noch in 2 geteilt
broken,
haben.
Broken
Age Broken hieß es, Broken Age.
Broken Age, genau.
Das soll auch nicht so gut angekommen sein. Und allein halt hundertfach verschoben, dann auch noch in zwei geteilt und so weiter und so fort.
Thimbleweed Park, das war das großartige Adventure, was alle schon bei Broken Age sich erhofft haben.
Ja.
Aber das war dann eben nicht von Tim Schäfer, sondern von seinem Mitbewerber.
Ja, Peter Molyneux mit seinem Populus-Klon, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das hieß, dass er komplett den Bach runtergegangen ist.
Ja.
Life-changing. Ja, die alte Garde hat da viel guten Willen verspielt mit diesen Projekten. Und ich glaube, der Vorteil, den die japanischen Entwickler haben, ist, dass sie halt nicht so viel Präsenz bei uns haben. Ne? Der Koji Igarashi, der sein Castlevania inspiriertes Spin-off da gemacht hat, da fällt mir jetzt auch der Name nicht ein, aber das ist ja auch, hat zwar auch seine Macken gehabt, aber ist gut, so gut angekommen, dass das hat übrigens, ne, interessant, die Japaner machen das scheinbar ganz gerne. Das hat er auch so ein 8-Bit Spin-off bekommen, so eine Art Prolog dazu. Und beide, das Hauptspiel und wie hieß denn das? Irgendwas mit Blatt. Und das Hauptspiel, was sie gebackt haben, die haben beide Nachfolger. Also bei denen scheint sich das besser auszuzahlen als bei den westlichen Entwicklern. Und jetzt mit dem Suikoden-Machern, die jetzt das Eiyuden Chronicles machen. Chronicle, Entschuldigung, ist nur eine Chronik. Ich hoffe, dass denen das auch gelingt, ihr Studio so finanziell zu stabilisieren mit dem Titel, dass sie danach dann weitere Spiele noch auf die Beine stellen können, dass sich 100 Heroes gut genug verkauft und das Rising, dass sie ein neues Standbein in der ja relativ eingefahrenen JRPG-Branche werden, weil aktuell kriegt man da eigentlich nur von, ich sag mal, AAA-Sachen von Square Enix und Bandai Namco und vielleicht noch ein oder zwei anderen Studios irgendwas geboten. Und da fehlt definitiv so ein bisschen die Varianz, die noch so ein bisschen versucht, experimenteller zu sein. Und ja, damit haben sie, wie gesagt, mit dem Rising ganz tollen ersten Wurf gelandet. Und wie gesagt, die Tatsache, dass dieser Prolog schon komplett eingedeutscht ist und so weiter und so fort, zeigt, dass er halt nicht dieses typische japanischer Markt zuerst, der Rest der Welt dann später Konzept haben, wie es ja Sega zum Beispiel gemacht hat, lange, lange Zeit. Sondern dass sie direkt schauen, hey, unser Newsletter muss auch auf Englisch zuerst erscheinen, ne? Das Coole ist, der ist immer zweigeteilt, einmal auf Englisch und dann die untere Hälfte ist dann auf Japanisch. Also du siehst, die haben alle Lektionen, die sie verlernt haben, in der 360-Ära haben sie aufgenommen und ich glaube, die machen das deutlich besser als ihre westlichen Counterparts, was so die Kickstarter-Kampagnen angeht. Und ich drücke denen da ganz fest die Daumen, dass das ein voller Erfolg wird. Und wenn Rising so der erste Blick darauf ist, denke ich, dass sie auf einem guten Weg sind, um mit dem 100 Heroes dann einen richtigen Hit abliefern werden nächstes Jahr.
Ja, du hast es gebackt. Insofern werdet ihr hier zuerst davon hören, wenn es dann irgendwann kommt und auch wie es sich spielt. Da wird Maurice mit Sicherheit ja sehr viel Zeit dann auch hineinstecken, um es für euch zu spielen.
Alle 100 Helden muss ich sammeln, ja. Das ist Pokémon für Helden.
Sehr schön, ja. Ich stelle mir gerade so ein Coverart vor, wo die 100 Figuren draufstehen. Das sieht bestimmt gewaltig aus, ja.
Ja.
Ja, du hast eben schon gesagt, damit sind wir dann soweit eigentlich auch durch mit diesem Spiel. Das andere kommt ja erst noch. Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest zu diesem Titel?
Für 15 Euro macht man nichts verkehrt. Kauft es auf der Plattform eurer Wahl, es ist überall verfügbar. Und gebt dem Spiel eine Chance und hoffentlich verliebt ihr euch dann auch in die Welt und gebt euch das 100 Heroes dann, wenn es nächstes Jahr rauskommt.
Also mich hast du auf jeden Fall neugierig gemacht. Es sieht schön aus. Ich bin da durchaus versucht, einmal hineinzuspielen. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch nochmal, obwohl es ja schon nicht teuer ist, nochmal ein Sale, was es einem noch einfacher macht, einzusteigen. eine Kooperation mit Game Pass oder mit dem neuen Sony-System scheint ja nicht gegeben zu sein, sonst wäre es da schon drin. Aber auch hier besteht natürlich nochmal irgendwann die Möglichkeit, dass es vielleicht im Nachgang da noch reinkommt.
Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es kurz vor Launch dann des Hauptspiels nochmal zumindest einen guten Sale geben wird für 50% oder so. Und ich sag mal, selbst die 15 Euro, die es kostet, sind ja, wie gesagt,
überschaubar. Also,
da gibt's deutlich teurere, weniger gepolischte Indie-Games. ja. Und das kann sich für den Preis absolut, absolut sehen lassen.
Na gut, dann sage ich mal vielen Dank für die Vorstellung des Spiels heute. Und dann hören wir uns nach einer kleinen, für euch hoffentlich gar nicht so gut merkbaren Sommerpause wieder. Die Sommerferien stehen jetzt an. Und auch wir werden eine kleine Sommerpause machen. Mal schauen, je nachdem, wie der Rhythmus ist, werden wir vielleicht nur eine Woche oder so für euch nicht ganz im Rhythmus liegen, aber danach sind wir dann auch schon wieder da. Also insofern genießt die Sommerzeit, schwitzt nicht so viel, macht was Schönes, fahrt in Urlaub oder bleibt zu Hause und genießt die Zeit dort. Wir werden es genauso machen. Deswegen sage ich dann schon mal ciao, bis bald, euer Thomas.
Ja, auch von mir. Macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Maurice.